Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 367. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen, umsatzsteuerliche Behandlung von Online-Veranstaltungen. In seinem Schreiben vom 17. Mai setzt sich das Bundesministerium der Finanzen mit der Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen auseinander. Worum geht es konkret?
Unternehmer, die einen Gegenstand teilweise für unternehmerische und teilweise für unternehmensfremde Zwecke erwerben, haben grundsätzlich ein sogenanntes Zuordnungswahlrecht. Das heißt, sie können entscheiden, ob sie den Gegenstand dem Unternehmen ganz, teilweise oder nicht zuordnen. Die Zuordnung hat Einfluss auf den Vorsteuerabzug und die spätere Besteuerung von Umsätzen mit dem Gegenstand und muss durch äußere Beweisanzeichen erkennbar werden. Sie kann auch konkludent, also durch schlüssiges Verhalten, zum Ausdruck kommen.
In seinem Schreiben setzt das Bundesministerium der Finanzen vor allem die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesfinanzhofs zur konkludenten Zuordnung durch objektive Beweisanzeichen um. Demnach muss die Zuordnung zum Unternehmen durch objektive Beweiszeichen erkennbar sein und kann nicht einfach unterstellt werden. Die entsprechende Entscheidung muss dokumentiert sein. In welcher Form?
Das Bundesfinanzministerium akzeptiert drei Möglichkeiten zur Dokumentation der Zuordnung: die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs, die Heranziehung anderer nach außen hin objektiv erkennbarer Beweisanzeichen und die ausdrückliche Mitteilung an das Finanzamt, wenn keine anderen Beweisanzeichen vorhanden sind.
Was ist zu diesen drei Möglichkeiten zu sagen?
Dadurch, dass der Vorsteuerabzug geltend gemacht wird, erfolgt bereits regelmäßig eine Zuordnung. Unterbleibt das, soll dies ein gewichtiges Indiz gegen eine Zuordnung zum Unternehmen sein. Allerdings stellt das Schreiben klar, dass allein der Umstand, dass der Vorsteuerabzug unterlassen wurde, für sich genommen diesen Schluss noch nicht zulässt.
Was die anderen objektiv erkennbaren Beweisanzeichen betrifft, bietet das Schreiben eine ganze Reihe von Beispielen. Welche?
Zu nennen ist hier etwa der Kauf oder Verkauf des Gegenstands unter Firmennamen, die betriebliche Versicherung oder die bilanzielle und ertragssteuerliche Behandlung des Gegenstands. Zeugenbeweise oder Parteivernehmungen gelten nach Meinung des Ministeriums dagegen nicht als objektive Beweisanzeichen. Im Einzelfall könne bei entsprechenden Beweisanzeichen auch von einer nur anteiligen Zuordnung auszugehen sein.
Nun sind Beweisanzeichen nicht immer unzweideutig. Was kann man tun, um eine Auseinandersetzung um implizierte Zuordnungsentscheidungen mit dem Finanzamt aus dem Weg zu gehen?
Es kann ratsam sein, trotz vorhandener anderer Beweisanzeichen zusätzlich eine explizite Erklärung abzugeben, insbesondere wenn der Vorsteuerabzug nicht aussagekräftig ist oder Einschränkungen gemäß Umsatzsteuergesetz bestehen. Bei Grundstücken scheint der Umsatzsteueranwendungserlass eine schriftliche Erklärung nahezulegen.
Grundsätzlich ist die Zuordnungsentscheidung bereits bei Leistungsbezug für einen einheitlichen Gegenstand zu treffen. Gibt es dafür eine bestimmte Frist?
Ja, der Zeitraum, innerhalb dessen die Dokumentation erfolgen muss, entspricht der Regelabgabefrist für die Steuererklärung, also regelmäßig dem 31. Juli des Folgejahres. Eine Fristverlängerung für die Steuererklärung wirkt sich nicht auf die Dokumentationsfrist aus. Eine spätere Zuordnungsentscheidung ist nicht möglich und erhöht den Vorsteuerabzug nicht. Allerdings genügt es, wenn innerhalb der Dokumentationsfrist nach außen hin objektiv erkennbar gewordene Beweisanzeichen dem Finanzamt nach Ablauf der Frist mitgeteilt werden.
Die Grundsätze des BMF-Schreibens gelten für alle offenen Fälle. Was ist noch zu beachten?
Das Ministerium beharrt auf der gesetzlichen Regelabgabefrist für Umsatzsteuererklärungen als nicht verlängerbarer Dokumentationsfrist. Das nunmehr eigens eingeführte Wort regelmäßig wird nicht erläutert, auch nicht in Hinblick darauf, ob es sich zum Beispiel auf die verlängerten Regelabgabefristen, insbesondere für die Corona-Jahre, bezieht. In Hinblick auf die Anwendung der Regelabgabefrist ist möglicherweise das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Auch in unserem zweiten Beitrag geht es um die Umsatzsteuer, und zwar im Zusammenhang mit Online-Veranstaltungsdienstleistungen sowie weiteren Online-Dienstleistungsangeboten an Nichtunternehmer. Hierzu hat das Bundesfinanzministerium in einem Schreiben Stellung genommen. Wovon hängt die umsatzsteuerliche Behandlung demnach ab?
Die umsatzsteuerliche Behandlung von Online-Dienstleistungen hängt davon ab, ob es sich um elektronisch erbrachte oder andere sonstige Leistungen handelt, die eine wesentliche menschliche Beteiligung erfordern.
Wo liegen die umsatzsteuerlichen Unterschiede?
Elektronisch erbrachte Dienstleistungen sind solche, die über das Internet oder ein elektronisches Netzwerk erbracht werden, im Wesentlichen automatisiert und ohne menschliches Eingreifen nicht möglich sind. Der Leistungsort für nicht-unternehmerische Empfänger ist dabei der Ort, an dem der Empfänger seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seinen Sitz hat. Sonstige Leistungen, die eine wesentliche menschliche Beteiligung erfordern, wie zum Beispiel Livestreaming von Veranstaltungen, die in Echtzeit stattfinden und eine Interaktion mit dem Publikum ermöglichen, sollen zwar, wenn an Nichtunternehmer erbracht, als Veranstaltungsleistung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes angesehen werden, aber dennoch dort steuerbar sein, wo der Leistungsempfänger seinen Wohnsitz hat.
Wann können diese Leistungen steuerbefreit sein?
Das kann zum Beispiel im Fall einer Theater- oder Orchesteraufführung, im Fall von Unterrichtsleistungen oder von Veranstaltungen wissenschaftlicher und belehrender Art möglich sein. Es kann auch eine Steuerermäßigung gemäß Umsatzsteuergesetz auf 7%, wie für die Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte, Museen etc. in Frage kommen.
Im Hinblick auf die Steuerbefreiungen teilt das Bundesfinanzministerium mit, dass für diese Beurteilung die Interaktion mit dem Publikum maßgeblich sei. Was fällt unter diesen Begriff?
Diese Interaktion kann in verschiedenen Bekundungen wie Beifall, Zugabe, gegebenenfalls auch über Buttonfunktionen oder soziale Netzwerke, aber auch im bloßen Zuhören bestehen und findet ausschließlich in Echtzeit statt. Eine Steuerbefreiung kommt unter den weiteren Voraussetzungen des Umsatzsteuergesetzes auch für Online-Sprechstunden per Videostream mit einem direkten Austausch zwischen einem Patienten und einem Arzt in Frage.
Davon unterschieden wird die Bereitstellung der Aufzeichnung einer Veranstaltung in digitaler Form. Nach den weiteren Voraussetzungen soll sie eine auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistung oder gegebenenfalls eine Rundfunk- und Fernsehleistung sein. Was soll hier gelten?
Diese Leistung soll von den genannten Steuerbefreiungen ausgeschlossen sein. Das Bundesfinanzministerium teilt zudem mit, dass nicht nur Streaming-Angebote eines nur aufgezeichneten Unterrichts nicht unter die Steuerbefreiung der Unterrichtsleistungen gemäß Umsatzsteuergesetz fallen, sondern auch keine Online-Übungen und Online-Klausuren mit automatisiert generierter Rückmeldung, wie sie zum Beispiel mit Lern-Apps oder auf Lernplattformen bereitgestellt werden. Auch die Ermäßigung für elektronische Bücher, Zeitungen oder Zeitschriften sei für vorproduzierte Inhalte nicht einschlägig, da Veröffentlichungen, die vollständig oder im Wesentlichen aus Videoinhalten oder hörbarer Musik bestehen, hiervon ausgenommen seien.
Wenn von einem Unternehmer sowohl Livestreams als auch später abrufbare Aufzeichnungen angeboten werden, stellt sich die Frage, ob der Unternehmer dem Leistungsempfänger gegenüber mehrere selbstständige Hauptleistungen oder eine einheitliche Leistung erbringt. Auf die Frage, wie Kombinationen solcher Leistungen zu besteuern sind, geht das Schreiben ebenfalls ein. Mit welchem Ergebnis?
Sofern eine einheitliche Leistung vorliege, handle es sich um eine Leistung eigener Art, die dem allgemeinen Steuersatz unterliege. Eine Aufteilung des Entgelts komme dann nicht in Betracht. Wenn aber neben der Bereitstellung eines Livestreams mit und ohne Interaktionsmöglichkeit gegen Zahlung eines Aufpreises zusätzlich die Aufzeichnung angeboten werde, die zu einem späteren, vom Nutzer gewählten Zeitpunkt abgerufen werden könne, liegen dem Schreiben zufolge zwei selbstständige Leistungen vor, die getrennt zu beurteilen seien. Davon abgesehen soll im Fall eines einheitlichen Nutzungsentgelts das Entgelt auf die einzelnen Leistungen aufzuteilen sein.
Das Bundesfinanzministerium nutzt die Gelegenheit zur Klarstellung, dass sich der ermäßigte Steuersatz für die Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte und Museen sowie die den Theatervorführungen und Konzerten vergleichbaren Darbietungen ausübender Künstler nur auf den Verkauf von Eintrittsberechtigungen erstreckt, nicht aber auf andere Leistungen der Veranstalter oder die Vermittlung des Verkaufs von Eintrittsberechtigungen. Was aber gilt bei digitalen Veranstaltungen?
Hier wird auch darauf hingewiesen, dass die digitale Bereitstellung als Livestream oder Aufzeichnung auch über externe Veranstaltungsportale oder andere Dritte erfolgen könne, sodass zu prüfen sei, ob eine Dienstleistungskommission vorliege, bei der die Steuerbefreiung auch für die Besorgungsleistung in Frage kommen könne.
Für wen gelten die Grundsätze des Schreibens?
Die Grundsätze sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Für Leistungen, die vor dem 1. Juli 2024 bewirkt werden, wird es allerdings nicht beanstandet, wenn die Beteiligten im Hinblick auf den Leistungsort sowie die genannten Umsatzsteuerbefreiungen und Ermäßigungen übereinstimmend von anderen Grundsätzen ausgegangen sind.
Was ist noch bemerkenswert an dem Schreiben?
Das Bundesfinanzministerium gibt zwar an, dass es sich bei den Veranstaltungsleistungen an Nichtunternehmer um eine sonstige Leistung handle, dennoch gibt es für sie einen anderen Leistungsort an, als diese Vorschrift es eigentlich vorsieht. Das Ministerium scheint mit diesem Schreiben eine im Entwurf des Jahressteuergesetzes zum 1. Januar 2025 vorgesehene Gesetzesänderung vorwegnehmen zu wollen.
Die Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen sowie die umsatzsteuerliche Behandlung von Online-Veranstaltungen. Das waren die Themen der 367. Ausgabe unseres Steuern und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht.